Oder er sprach am 19. Oktober 1969 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema die Füllebotschaft.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Es ist auch mir eine herzliche Freude, wieder bei euch zu sein und euch die Botschaft aller Botschaften, die Freudenkunde, die über alles weit hinübergeht, was diese betrogene Welt Freude nennt, sagen zu dürfen. Ich möchte euch heute die sogenannte Füllebotschaft bezeugen. Ihr werdet sagen, was ist denn das? Nun, das ist die Botschaft von der Fülle. Und es gibt ein Wort in unserer Bibel, das einen besonders starken, frohen, lebendigen Klang hat. Und dieses Wort heißt Fülle. Auf Griechisch Pleroma, die Fülle. Das heißt die Vollmacht, das heißt die Vervollständigung, das Vollmaß, die Stillung, die Sättigung jeglichen Bedürfnisses, das ein Volk oder ein Einzelwesen oder irgendein Wesen dieser Erde hat, es sei Engel oder Mensch oder Tier oder Pflanze oder Gestein und Mineral. Denn auch in den scheinbar toten Dingen lebt eine Sehnsucht, lebt eine Verlangen nach Verwandlung, Verklärung, erhoben werden in einen neuen, gelösten, glückseligen Zustand, aus der Armut in den Reichtum, aus der Hohlheit in die Fülle. Und von dieser Füllebotschaft möchte ich euch heute Abend etwas aufleuchten lassen aus dem Worte Gottes. Möge der Heilige Geist es wirken. Ich fange gerade an mit der größten und köstlichsten Fülle, die es gibt. Und lese zwei Worte aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 19 und Kolosser 2, Vers 9. In Kolosser 1, 19 steht geschrieben, in ihm, dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zum Vollmaß oder erfüllt oder zur Fülle gebracht in ihm. Das heißt, Gott hat seine ganze Fülle, die er hat und ist, in seinen Sohn gelegt. Und der Sohn seinerseits wiederum zieht Wesen an, die als Erstlinge eine neue Fülle bilden, mit ihm, dem Haupt. Und diese Wesen ist die Auswahl aus den Nationen, aus den Heiden. Die Menschen, die sein Vollmaß, seine Vervollständigung, seine Fülle bedeuten, sind wir. Das lehrt die Schrift. Wir sind die Fülle dessen. Und jetzt nenne ich gleich das Letzte, was ich am Schluss sagen werde, der das ganze All erfüllt mit seiner Gottesfülle, sind wir zur Fülle gebracht in diesem Christus. Das ist eine ungeheure Botschaft. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, staunenswert und bewunderungswert. Das allein löst uns von unserer Müdigkeit, von unserer Armseligkeit, von unserer Minderwertigkeit, von unseren Komplexen. Dein Leben ist verpfuscht, dein Leben ist verfehlt, aus dir wird nie etwas, du bist ein ganz armer Tropf. Das alle haben wir schon erlebt und haben weinend am Boden gelegen. Wir alle, soweit wir gläubig sind. Und ich denke doch, das sind die meisten oder alle. Und die bilden diese Armen in sich, aber in Christo so reich gemachten, die bilden die Vervollständigung des Christus, Denn er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Er ist das Licht und wir sind der Schein. Er ist der Meister und wir sind die Brüder. Seht, das ist die Füllebotschaft, die Botschaft vom Pleroma. Meine lieben Brüder, wenn man eine biblische Wahrheit wirklich verstehen will, dann braucht man keine Bibliothek von 5000 Büchern. Braucht man nicht. Ich habe Freunde, die haben so viele Bücher. Die haben ihr Arbeitszimmer vollgestellt, drei Wände. Und die andere Wand, das ist dann das Fenster. Und da stehen hintereinander Bücher, Bücher von oben bis unten. Ich denke gerade an einen meiner Freunde und Brüder in Düsseldorf, der hat 14 Semester Theologie und Philosophie studiert und hat eine Menge Bücher. Wenn ich denn was frage, du sag mal, Walter, er ist mein geistlicher Sohn. Er kam in einen Bibelkreis für höhere Schüler, die ich in meiner Wohnung hatte, vor 45 Jahren, kam er zum lebendigen Glauben. Und dann sagt er, ja, der hier, der Professor Sohn, der sagt auf Seite 129 das. Und der hier, und da gibt er meine Antwort, wie so ein hoher Stapel Bücher auf den Tisch legt. Und da weiß er die Seitenzahl über einen Begriff. Er sagt, ja, hör mal, Walter, ich möchte ja nicht wissen, was der Professor und der sagt, sondern was ist denn deine Meinung? Was ist deine Auffassung? Ja, weißt du, die moderne Forschung und so weiter, und man kann doch so wirklich und genau wie du doch die Bibel schließlich nicht nehmen, und deshalb, ach, was ist das für eine Armut, wenn man statt zu diesem Wort zu 150 Leuten gehen muss und fragen. Hier, es steht geschrieben, und wiederum steht geschrieben. Das ist die Quelle aller Wahrheit. Nun sagt die Schrift hier, in unserem ersten Wort, das ich gelesen habe, in Kolosser 1, 19, ganz deutlich und klar, es war das Wohlgefallen. Das Wort heißt der Freudenwille, der ganzen Fülle, der Gottheit, alles, was in Gott ist. Und in Gott sind alles Samen und Keime der Welten und der Wesen und der Sachen und der Dinge in Gott enthalten als Keim. Viel kleiner wie ein Stecknadelskopf, viel kleiner. Alle zusammengefallen. All dessen, was einmal werden sollte. Und all das, was in ihm ist, an Fülle, an Kraft und an Weisheit, an Schönheit und Stärke, an Wesen und Welten und Geschöpfen aller Art, was es überhaupt gibt in der Welt, das ist in Gottes Plan und Vorsatz in ihm. Und diese Fülle hat er ausgegossen in seinen Sohn. Und das war für Gott die größte Freude. Es war sein Wohlgefallen, sein Wonnewillen, seine Eutokia, nennt das die Schrift. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, dem Sohn, zu wohnen. Zu wohnen. Und zwar steht hier ein Wort, das heißt völlig zu bewohnen. Wenn ich in ein Haus ziehe, dann kann ich mir vielleicht von einem großen Haus eine Zwei-Zimmer-Wohnung mieten. Und dann gibt es außerdem Zwei-Zimmer-Wohnungen. Ich war in Berlin und in anderen Städten, da war ich in ganz großen, gewaltigen Wolkenkratzern. Das ist sehr interessant. Ja. Aber ich war immer jeweils nur in einem Zimmer oder in zwei Zimmern. So will Christus nicht wohnen in der Schöpfung, auch nicht in dir und mir. Wenn die Bibel redet von dem Wohnen der Fülle Christi in uns, dann steht ein Wort da, das heißt völlig bewohnen. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem großen Haus und ein kleines Dachkommer da oben oder eine kleine Heckkellerwohnung da unten habe von einem Raum oder ob ich eine Vier- oder Sechs- oder Acht-Zimmer-Wohnung habe. Oder ob ich das Haus total bewohne mit allem, was da ist. So wie der Papst seine Residenz in Rom. Meine lieben Freunde, völlig bewohnen. Die Freude Gottes besteht darin, dass er all sein Wesen, all sein Liebeswesen, all seine Gedanken, die ja alle Wirklichkeit werden, all seine Eidschwüre, die sich ja erfüllen werden bis zum letzten Jota, dass er die hineingießt in seinen Sohn Jesus Christus. In ihm und die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und du und ich, wir werden als eine Erstlingsfrucht der ganzen Schöpfung zu dieser Fülle hineingebracht. Wir sind die Glieder oder die Brüder oder das Vollmaß oder die Sättigung oder die Vervollständigung des Christus. Und er ist unsere Vervollständigung. Denn das Haupt vervollständigt den Körper. Und der Körper vervollständigt das Haupt. Das sind tiefe und beglückende Dinge, die nicht nur interessant sind zum Durchdenken, das darf man auch. Jawohl, es gibt auch eine intellektuelle, eine Denkungsfreude. Aber das genügt noch nicht. Sondern es muss tiefer rutschen. Vom Hirn ins Herz. Das muss unser Herz erfüllen. Oh Gott, so weit hast du uns berufen und beadelt, dass wir für dich der Anbruch sind, für diese verlorene Welt in Nacht und Finsternis, in Grauen und Schande, dass wir die Erstlinge sind, so wie ihr hier die Erstlinge der Ernte aufgestapelt habt. Als ich reinkam, habe ich es gleich gerochen. Ja, diese schönen Schmuck für euer Fest, das ihr heute Nachmittag hattet. Meine Freunde, es war die Freude Gottes, erstens alles in den Sohn zu gießen, und war die Freude Gottes zweitens, dem Sohn eine Vervollständigung zu geben, durch die er alle Gedanken Gottes, alle Verheißungen Gottes, alle Ratschläge Gottes, alle Anordnungen Gottes aus- und durchführt. Wie weit sehen wir in unserem letzten Punkt? Bis zur totalen Sättigung, Befriedung, Beglückung des Weltenalls. Aber das kommt zuletzt. Das ist also das Erste, was ich sagen will, Kolosser 1, 19. Und dazu lese ich noch Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Ihr seid vollendet. Das heißt, in ihm, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn in seinem Wort sehen, wenn wir ihn im Gebet erleben, wenn wir ihn im Kreis der Brüder erleben, dann sind wir zu einem vollen Ende gekommen. Wir sehen im Geiste, im Glauben, das volle Ende aller Wege Gottes. Und wenn Menschen sagen, das Leben hat gar keinen Zweck, es ist ja alles Betrug, es ist ja alles nur Gaunerei, es ist ja alles Schwindel, hat keinen Sinn, ich mache Schluss, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Solche Leute gibt es mehr, als ihr ahnt. Die sagen es nur nicht. Sie sagen es nur nicht, aus Angst. Aber unter vier Augen, wenn man versteht, ihn ins Herz zu sehen, ihn ins Herz zu sprechen, mit ihnen durch den Heiligen Geist in Kontakt zu kommen, da kommt ein Jammer heraus. Eine Not, ein Elend, ein Unbefriedigtsein. Auch gerade bei solchen, die unter dem Elend eines gehobenen Wohlstands leben. Denn nicht die Armut, sondern der Wohlstand ist die Quelle der Verbrechen, hat man herausgefunden in den letzten Jahren. Nicht ein armer Mann treibt Schlechtigkeiten, wird zum Lügner und Betrüger, sondern solche, denen es gut geht, die aber die volle Sättigung, die volle Befriedigung, die es gibt, die durch den Schöpfer und seinen Sohn, durch den Herrn Jesus Christus, die diese nicht kennen. In dem ist ein Durst, ein Hunger, ein Sehnen, ein Begehren, das durch nichts auf der Erde gestillt wird. Und je mehr sie trinken von dem Reichtum, von dem Sündengift, das heute die Welt beherrscht, womit alles gesättigt ist, mit der Mammonsliebe und mit dem Sexus und mit all diesen Dingen, je mehr sie davon trinken, umso durstiger, umso zerrissener wird es ihnen. Goethe hat einmal gesagt, ich habe in Weimar an einem Fest teilgenommen, mit Königen und Fürsten. Er, der Dichterfürst Europas, auf der Höhe seiner Macht. Da gab es wunderbare Speisen, da gab es wunderbare Zeremonien, da gab es in den Jasminlauben, diese Fürsten, die haben früher in ihren großen Gärten Jasminlauben angelegt. Jasmin ist ja ein Duft, und eine Essenz, das auf besondere Getriebe des Menschen einwirkt. Deshalb gibt es ja auch heute eine Zeitschrift, Jasmin. Ja, daher ihren Namen, weil diese Triebe geweckt werden. Und wir haben alles gehabt. Tanz und Vergnügen und viele Hofdamen waren da. Alles. Mir war bei alledem wie eine Ratte, die Gift gefressen hat, schreibt Goethe weiter in seinem berühmten Brief an die Gräfin Stolberg. Mir war wie eine Ratte, die Gift gefressen hat. Sie läuft an alle Löcher. Sie saugt alle Flüssigkeiten in sich auf. Und doch ist es in ihr wie ein Feuer, das niemals aufhören kann. Ein unauslöschliches Feuer. So war mir zumute, schreibt Goethe. Und das erlebt jeder Mensch. Es wird nicht jeder Mensch Goethe, ist auch nicht nötig, wäre auch gar nicht gut. Aber jeder Mensch erlebt, dass wenn er die Fülle, das Vollmaß dessen in sich aufnimmt, was diese Erde für das Fleisch, für die Sünde, für den Körper, für die Seele, für an Macht und an Mammon und an Sexus und an Vergnügungen und Genussgiften aufgenommen hat, Alkohol, Nikotin, alles was dazu gehört und die modernen Rauschmittel, die leider jetzt ziemlich billig werden, dass sie sich jeder beschaffen kann und kann sich in einen Zustand versetzen der Glückseligkeit, der eine kurze Zeit dauert und dann den Menschen zum Zusammenbruch bringt, sodass diese Leute, die jungen Menschen, die jetzt fast alle, es gibt in Deutschland ganze Schulklassen in höheren Schulen, die von diesem Gifte dauernd nehmen. Wer das dauernd nimmt, wird nicht älter als 35 Jahre. Dann ist alles ausgebrannt, dann sind die Kräfte verzehrt, dann ist er eine Ruine. Das ist die Lage, in der wir heute stehen. Und der Staat ist vollkommen machtlos dagegen. Meine Freunde, so weit sind wir. Ein Geschlecht, das sich selbst zerstört. Auch unter den amerikanischen Soldaten ist das ziemlich weit verbreitet. Nicht unter den Chinesischen, nicht unter den Russischen, nicht unter denen der Ostzone. Wir sind in diesem Punkt noch gesünder. Aber wir im Westen und im äußersten Westen sind schon fast entnervt. Meine Freunde, wir stehen in einer ungeheuren Spannung und Not, weil jetzt die Endzeitereignisse langsam anfangen abzurollen. Aber noch einmal, die ganze Fülle dessen, was es an Frieden, an Freude, an Kraft und Trost, an Heil, an Herrlichkeit, an Gnaden und Wonnen und Seligkeiten gibt, sie ist in Gott, dem Vater, und deshalb wird Gott genannt, der glückselige Gott. Und nun gießt Gott sich selbst und seine gesamte Glückseligkeit hinein in den Sohn. Und der Sohn, der Herr Jesus, gießt sie in alle Glieder seiner Gemeinde hinein. In dich und dich und mich und alle, die von Herzen an ihn glauben. Wenn wir damit rechnen, wenn wir dafür danken, wenn wir die dazugehörigen Kanäle, die Gott uns gibt, also nicht die Marihuana-Zigaretten oder nicht die Schubläden, nicht die Partys, nicht die Striptease-Gesellschaften, das sind ja die von der Hölle her, sondern das, was Gott uns gibt, das ist Gottes Wort, das ist zweitens das ist Gebet, das ist drittens die Gemeinschaft der Heiligen, das ist viertens das Sündenbekenntnis, die Beichte, die Buße, das Glaubensbekenntnis, das Abendmahl, der Dienst für den Herrn und so weiter. Die Handauflegung, ich könnte noch mehr solcher Kanäle nennen. Wenn wir an diese Kanäle Anschluss gefunden haben, da strömen die Wonnen und Segnungen Gottes in unser Herz. Da leuchtet unser Auge. Da ruht der Friede auf unseren Herzen. Und das merken die Menschen. Das merken die Menschen. Wenn solch ein Mensch, zum Beispiel, ich erzähle jetzt etwas, was 100.000 Mal vorgekommen ist, in eine spiritistische Sitzung kommt, wo Menschen mit den Dämonen Kontakt suchen, als Schreibmedium oder als Sprachmedium oder irgendwie, oder irgendein Geist sich enthüllt und sagt, ich bin Napoleon, oder ich bin der alte Fritz, Friedrich der Große, oder ich bin deine Großmutter. Einer sagt, wenn du es nicht weißt, nicht glaubst, kann ich dir Beweise liefern, sagen dann diese Mächte. Wenn ein Gläubiger aus Versehen, und das kann ein Gläubiger ja nicht da hineingehen, ein Gläubiger kann ja nicht mit Absicht in eine Spiritistenversammlung gehen, aber aus Versehen kann man mal mitgeschleppt werden von irgendwelchen Leuten, Bekannten und so weiter, dann sagen meistens, ich weiß von einer ganzen Anzahl von derartigen Fällen, dann sagen die Leiter an, ja, also der Geist kann heute nicht kommen, hier ist jemand da, der bietet einen solchen Widerstand und da kann er nicht dagegen aufkommen. Und wenn sich dann entpuppt, dass dann Frommer ist, dann schmeißt er ihn raus, dann geht die Sache los. Und wenn das nicht entdeckt wird, dann löst sich die Versammlung wieder auf. Das ist ungezählte Mal geschehen. Die Macht der Finsternis ist stärker bemüht, einzudringen, wo sie ihren Raum hat, als wir ahnen. Meine Freunde, es ist Endzeit. Wir merken es überall, an allem. In einem Durcheinander. Weiß kein Mensch mehr Rat. Trotzdem haben wir so viel Rede. Amtsrede und geheime Rede und was weiß, und Schulrede, wer weiß, was die Rede. Aber die Welt ist ratlos. Steht geschrieben in Lukas 21. Ratlosigkeit der Nationen bei brausendem Meer und Wasserhoben. Das ist ein Kennzeichen von 100 Kennzeichen. Man könnte 100 Kennzeichen der Endzeit zusammenstellen und beweisen, wir sind an der Zeit des Endes. Es ist ja genug darüber geschrieben worden, über diese Dinge. Kurt Koch hat darüber sehr gute Sachen geschrieben. Bergmann, Pfarrer Bergmann, mit dem ich befreundet war, hat gute Sachen geschrieben. Und andere Gottesmänner. Paul Leidenbeck, mit dem ich befreundet bin, hat darüber geschrieben. Ich kenne diese Sachen alle. Aber es gibt noch viel mehr Beweise, dass wir wirklich in der Endzeit stehen. Und nun, meine Freunde, ist es das Ziel Gottes, das er beschworen hat, über die Stationen, die er gegeben hat, über die, jetzt habe ich mal ein gefährliches Wort, über die göttlichen Medien oder Vermittler. Es gibt die meisten Medien, sind ja teuflische Medien, aber es gibt auch göttliche Medien, göttliche Mittler. So einer möchtest du sein und ich, die vermitteln zwischen den Menschen und dem lebendigen Gott, dass ihnen die Heilsgewissheit und die Freude zuströmen. Mit jedem Menschen, den du zu Jesus führen darfst, tust du einen ungeheuren Dienst. Das ist eine große Gnade. Gott hat also einen Mittler, das ist sein Sohn, der Herr Jesus Christus. Aber der kam auf Erden und fing an zu tun und zu lehren. Er hat runtergefahren und hat die Wahrheit gelehrt, aber das waren nur kleine Anfänge. Um aber alles zu erfüllen, nicht nur wenige Blinde sehen zu machen, nicht nur wenige Tote aufzuerwecken zum Leben, nicht nur wenige Gelähmte wieder gesund zu machen, dass sie singen und springen, nicht nur wenigen Tauben das Gehör wiederzugeben, sondern um einmal alles zu erklären, zu beseligen. Dazu bedarf es großer weiter Gerichtsrede. Und dazu braucht der Herr Jesus seine Gemeinde durch uns. Und dazu braucht er sein Volk Israel. Und als Knechte und Mächte braucht er die heiligen Engel. Und als unbewusste Mitarbeiter braucht er Satan und die Dämonen. Die sind ohne es zu wissen und ohne es zu wollen Mitarbeiter des lebendigen Gottes, dass seine Gedanken entstanden sind. Und wer das einmal gesehen hat, auch alles Unglück, alle Ungerechtigkeit, hat höchstens viel, höchste Gedanken. Das größte, die größte Ungerechtigkeit, die es auf der Welt gab, das werde ich mir zugeben, das ist die Kreuzigung Jesu Christi. Der hat nie eine Sünde getan. Der hat nie etwas Böses gedacht. Der hat Wunder getan, wie schön. Der hat Tausende gespeist, wie wenn ein Zornfeld auf seinen Händen wüchste, Tausende, dass sich lachen lassen, so kein Brot da war. Und hat sie alle gespeist. Der hat alle, die zu ihm kamen, die hat er gesund gemacht und heilte sie alle, steht zu reden. Und den hat man wie einen Verbrecher gemordet. Und das hat auch das größte Unrecht. Und dass er am Kreuz schweigend mit und das, das war zugleich die größte Liebestat Gottes. Denn er war ja zur Sünde gemacht. Und Gott hat an ihm die Sünde der ganzen Welt bestraft. Die Strafe lag auf ihm, auf dass du und ich und alle Frieden hätten, wenn sie das ergreifen, wenn sie merken, dass sie Sünder sind. Gestern Nachmittag kam ich von Worms zu meiner Tochter und zu ihrer Familie und habe da einen kurzen Besuch gemacht. Und heute Nachmittag war ich dann in Ludwigsburg und habe das nicht dürfen. Aber gestern Nachmittag habe ich umsteigen müssen, ich bin da Aufenthalt gehabt. Und da ging ich an einem Fluss vorbei und kaufte mir da, was ich gelegentlich mache, eine Bildzeitung. Weil da alles drinsteht. Ich sage dann, geben Sie mir eine Bildungszeitung. Ja, da bekomme ich eine Bildzeitung für 15 Pfennig. weil sie keine feste Lehre gibt, sagen die Leute. Aber lassen wir das. Jedenfalls, und erst dann, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Die Markt wird immer weniger wert und die Sachen werden alle teurer und so weiter. Jetzt haben wir den Salat. Und da frage ich die Frau, ja, was ist denn das für ein Salat? Ist das der CDU-Salat oder der SPD-Salat? Was ist denn Salat? Da sagte sie, das ist gemischter Salat. Sie haben mehr von Politik verstanden als die meisten Politiker. Da heißt es, sie sind alle daran schuld. Ja. Und dann sprach ich mit ihr über Sünde. Ich sagte, nein, nein, ich bin keine Sünde. Ich habe keine Sünde. Also, sie haben auch Sünde. Weil keiner der Sünde ist. Sie auch. Sie brauchen Jesus. Nein, sagt sie. Nein, brauche ich nicht. Ich habe keine Sünde. Da wissen Sie, dass Sie das sagen. Damit beweisen Sie, dass Sie eine Pharisäerin sind. Und das ist viel schlimmer, als wenn man eine Sünderin ist. Oh, meinen Sie? Sag ja, das meine ich. Das sagt mir nicht wirklich was. Ja. Und als ich dann wieder vorbeiging, dann habe ich eine Besprechung gehabt und sagte, rauchen können. Und da habe ich dann mit ihr noch einmal gegrüßt und gesagt, na, Sie sind Sünderin oder Sie sind Pharisäerin, was Sie austeilen mögen. Alles gut. Dann habe ich zugesucht. Interessant, mit den Leuten sich über die brennendsten Probleme zu unterhalten. Und interessant, was die oft für schlagfertige Antworten werden. Ja. Wir leben in einer Zeit des Tohuwabohu, des Durcheinander. In einer Zeit, wo keiner Rat weiß. In einer Zeit, wo alles am Ende zu sein soll. Warten wir ab. Warten wir ab. Ich möchte mich hüten, ein Prophet zu sein. Aber es gibt Leute, höre ich immer wieder, jetzt in das sind wir richtig. Aber in 15 Jahren, das sind die Chinesen da. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Aus Gründen der Frist. Das wird euch auch Buddha Malissa gesagt haben. Aber wir leben in einer Zeit der unerhörten Spannung, der Erwartung, der Furcht vor dem, was kommen soll. Und da ist es die Freude Gottes, aus der Wunde will, dass er seine ganze Fülle zunächst in den Sohn und Sohn in die Gemeinde. Und dann, wenn die Gemeinde vollendet ist, in Israel hineinzieht. Und Israel nicht mehr der Schwanz, sondern das Haupt aller Völker ist. Das kommt sehr schnell. Das kann über Nacht kommen. Das kann noch 15, 18, 20 Jahre dauern. 25 Jahre kann es noch dauern. Aber es kommt. Es kann auch bald sein. Wir dürfen hier keine Daten aufstellen. Weiß kein Mensch. Gott weiß es. Und sein Sohn weiß es auch. Aber als er ja auf Erden war, der Sohn, der hat das nicht gewusst. Er hat gesagt, wann dieser Tag ist, weiß niemand. Auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht. Aber jetzt, wo er erhöht, vollendet, erklärt sein Vater ist, ich weiß es. Aber wir wissen es noch nicht. Und wir wissen es erst, wenn wir vollendet sind bei ihm. Und das kann bald sein, aber wann weiß niemand. Ich weiß nur, der Herr kommt bald. Heute wurde ich von jemandem gefragt, wann kommt der Herr? Ich sagte, ist der Herr, kommt bald. Das ist richtig. Ist hier eine andere Antwort? Ist hier eine biblischere Antwort? Das ist auch keine. Freunde, wir stehen in der Erwartung der Dinge, die da kommen sollen, wie die Schrift sagt. Aber der Anfang ist da. Der Anfang ist dann darin, in dem ersten Wort steht, dass Gott sprach. Der sprach, Sohn, mein, du. Ich übersetze mal wirklich. Heute habe ich dich gezeugt. Oder, wie das Wort auch heißt, geboren. Von Gott gezeugt, das ist der Vater, und aus Gott geboren. Das ist die Mutter, das ist ein Kind, der eine. Könnt ihr euch jetzt dafür eine Fülle von Schriftbeweisen geben? Sie das nicht tun. Ich will euch nur sagen, dieser große Akt, dass der Sohn, der Vater, den Sohn jetzt hat. Und sprechen kann. Und als erstes Wort heißt Sohn, mein, du. Und dann beginnt das heute. Dann beginnen eigentlich die Äonen zu laufen. Und dann beginnt die Schöpfung und so weiter. Dann kommt die Erlösung auf Golgatha. Dann kommt der Herr wieder und nimmt die Gemeinde weg. Und dann wird Israel errettet. Dann wird die Nationen der Erde errettet. Dann verwandelt sich die Erde in ein Paradies. Das Melken der Norden, der Südpol ab, die Sonnenheilen, Eiswassen, von denen wir uns gar keinen Begriff machen. Und das alles werden wunderbare Paradiese gewesen. Das kommt. Das sagt die Christen. Das sagt die Christen. Ich sag so viel grandiose, herrliche Dinge, dass wir staunen, wenn wir einmal nachdenken. Und nun stehen wir an dem Punkt, wo die Gemeinde vollendet wird, um dann als das Pleroma Gottes hinaufgenommen zu werden. Und ich will dieses Wort einmal euch erklären. Stellt euch vor, hier ist ein Gefäß, sagen wir mal mit Öl oder irgendeiner anderen Flüssigkeit, und das ist aber nur drei Viertel voll. Und nun gießt der Versuchsleiter, der Professor, der gießt in dieses Gefäß so viel Öl hinein, dass das Gefäß ganz voll ist. Ist dann die Oberfläche ganz glatt oder ist die Oberfläche nach unten gebogen, weil an der Seite das Öl etwas höher steht, oder ist die Oberfläche konvex, ist die gewölbt. Das nächste ist der Fall. Die Oberfläche ist nicht so und ist nicht so, sie ist so. Voll. Und wenn man ein bisschen drankommt, dann läuft es eher. Das hat alles eine tiefe geistliche Bedeutung. Alles auf der Erde, die sogenannten Naturgesetze, die gelten auch für die Geisteswelt. War eine große Entdeckung von großen Gottesmännern. Die Naturgesetze, die da unten auf Erden sich vollziehen, vollziehen sich in größerer Weise und Tiefe und Schönheit in der Geisteswelt. Meine Freunde, wer so einmal anfängt, seine Bibel zu lesen, die Welt anzuschauen, nachzudenken über seinen eigenen Körper, der Stand. Ich könnte jetzt anfangen, etwas zu sagen über die Krankheit als Folge der Sünde. Ich könnte das ganze Problem der Krankenheilung, die ja Jesus in Massen vollführt hat, jetzt anschneiden. Aber das ist ja unmöglich. Aber ich will euch nur sagen, alles steht in einem inneren Geisteszusammenhang, sodass ein Mensch, wenn er ohne Sünde wäre, gar niemals krank werden könnte, gar niemals sterben müsste. Aber es ist keiner ohne Sünde. Wir sind alle von der Sünde verzeugt, verdorben, gestiftet, wir alle. Und deshalb gibt es auch so viel Krankheit. Das heißt jetzt nicht, wenn einer feistet und Buße tut und seine Sünde los wird, dass er dann sofort sündig ist. Immer und unbedingt, das heißt das nicht. Es gibt auch Leute, die sind krank und leiden dran, weil Gott sie zu einem besonderen Dienst hat, um in ihrem Kranksein andere zu ermuntern und zu trösten, dass die anderen getröstet werden, die gekommen sind, um sie zu trösten. Das sind wunderbare Dinge. Das sind wunderbare, verborgene Gottgedanken, die unser Leben reich machen. Wir sollten darüber nachdenken und in der Schrift prüfen, wie das ist. Ihr habt gesündigt, haben die Jünger Jesu gefragt, im Anblick des Blinden. Er oder sein Vater oder seine Mutter. Ich sagte, Jesus, keiner hat gesündigt, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden. Sie waren wohl Sünder, wie wir alle, wie du und ich, aber sie waren nicht in einer besonders schweren Sünde. Aber Gott hat die Blindheit des Blinden bewirkt, damit die Menschen sehen, wir haben einen Gott, der in einem Augenblick einen Blick in die Augen auftun kann und er tut. Ich könnte ähnliche Fälle erzählen, die ich in meiner Schulklasse bei 16, 17-jährigen Kindern, in der letzten Jahrklasse vor der mittleren Reife und in meinem eigenen persönlichen Leben erfuhr, mit der Ehre Gottes das Leben Gottes. Ich will das nicht tun. Ich will nur so viel sagen. Wenn wir die inneren Zusammenhänge sehen, da geht uns die neue herrliche Welt auf, die über uns lagert. Da schauen wir dich hinein in die Augen, in das Herz unseres Gottes. Durch die Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist wahr. Wollen wir uns deshalb vorsichtig, bei allem, was wir verhören jetzt, mit den großen Wundern und Feinden, die wir sehen und so weiter, viele von denen, viele, nicht einige, viele, die sagen, haben wir nicht mit deinem Namen große Taten getan, haben wir nicht große gewaltige Werke getan und Kapellen und Klöster und Kirchen gebaut, haben wir nicht eine große Organisation aufgezogen,
begrüßen Sie bei euch. Haben wir nicht das und jenes geleistet und getan? Und ich werde sagen, Sie ist von mir, ich habe euch nie erkannt. Er sagt viele, er sagt nicht einige. Brüder, das sollte uns zum Erschrecken bringen. Ist dein Leben, ist mein Leben, gefüllt von göttlicher Freude und Frucht, die gewollt von Jesus und leer von allem anderen. Das sollte unser Ziel sein. Das heilige Meer, je näher der Herr ist, je stärker er kommt, desto mehr sollten wir sagen, Herr, mach mich fertig und dich für dich. Ich koste, was ich wolle, um jeden Preis, vollende mich für deine Herrlichkeit. So muss jeder Einzelne eingestellt sein. Dann wird unser Leben reich und wunderbar. Die Fülle der Gottheit. Wir sind seine Fülle. Es gibt eine Fülle des Glaubens. Es gibt eine Fülle der Hoffnung. Es gibt eine Fülle der Liebe. Das Fülle können wir sagen vollmacht. Kehren wir jetzt zurück. Nehmen wir also an, das Gefäß mit Öl wird gefüllt. Und das ist voll. Das Gefäß ist zur Fülle gebracht. So ist das, was entstanden ist, das ist Fülle. Und das, was zugegossen wird, das ist auch Fülle. Und so ist die Gemeinde, die wird nicht zur Fülle gebracht, aber das Haus hat sie noch nicht abgeholt. Und er und wir und wir und er, wir sind zur Fülle gebracht. Und was da entstanden ist, das ist der Christus Gottes, das Haupt und seine Glieder. Natürlich bedeutet der Christus Gottes auch zunächst, das ist der Gesalbte Gottes, das ist sein Sohn, der Jesus von Nazareth. Aber dieses Wort hat nach den paulinischen Briefen durch der Tieferführung hinein, die Wahrheit, durch der wir offenbaren, hat auch die Bedeutung der Christus, das Haupt und alle seine Glieder. Der Christus, und dazu gehören alle Glieder, und das lese ich euch vor, aus 1. Korinther 12, Vers 12. Hören wir einmal, und jetzt zu fassen vermag, der Fasser ist. Gleich zu behalten, 1. Korinther 12, 12, da heißt es, gleich wie der Leib oder der Körper oder ja, Leib oder Körper, das ist die richtige Übersetzung. Soma heißt im Griechen. Einer ist und viele Glieder hat. Mein kleiner Finger gehört zum Leib, mein kleiner Fuß gehört zum Leib, mein Blinddarm gehört zum Leib, mein Magen, mein Darm, mein Herz, meine Nieren und alles. Und mein Haut und alles gehört zum Körper. Alles gehört zum Körper. Also zum Leib. Gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich sie viele sind, ein Leib sind. So auch der Christus. Das ist der Christus. Im paulinischen Sinn, wenn ich so sagen darf. Von den Briefen her zu sehen. Von dem Hochziel der Vollendung her zu schauen. Das ist der, und der wird jetzt gebaut. Was heute die Hauptsache ist, ist, dass der Christus gebaut wird. Das heißt, dass Menschen gewonnen werden, die zu Jesus kommen und die ihm ihr Haupt finden und die er als das Haupt an sich ziehen kann, jetzt innerlich, ihr Herz, ihre Gebete, ihre Sehnsucht, ihre Liebe, ihr Interesse, die zu sich ziehen, damit er sie alle zu sich ziehen kann. Das ist ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich wie viele zu mir ziehen. Das ist alles zu mir ziehen. Das ist ein Ziel. Das geht nicht automatisch, das geht nicht von selbst. Da gibt es bei denen, die diesen Widerspruch Jesu Widerstand leisten. Da gibt es viele, viele, ja, die Kunst, der Drama nennt das retardierende Momente. Das heißt, die Einwirkungen, die diese Entwicklung aufhalten oder zurückwerfen. Und deshalb ist es eine große Verantwortung, diese Botschaft zu hören, die wir heute sagen. Große Verantwortung. Wer der widersteht, der verschafft sich selbst viele Schmerzen. Und deshalb wollen wir die Botschaft hören mit großer Freude und guter Erwartung. Aber ich will versuchen, jetzt weiterzugehen. Das ganze Gefäß ist in der Fülle, denn das war ursprünglich drin, so viel dazu, jetzt ist so groß.
das Gefühl, das ist für Fülle gebracht. Und so soll einmal zunächst der Sohn mit der ganzen Fülle erfüllt werden. Das ist geschehen. Und jetzt wird die Gemeinde mit der ganzen Fülle Christi erfüllt. Denn wir sind seine Fülle. Und er ist unsere Fülle. Und er und wir, wie das Öl und das Öl, die ergeben die ganzen Fülle. Und das ist der Christus Gottes. Und dieser Christus Gottes ist der Ausführer aller Verheißungen Gottes, so viel es gibt. Da werden aber nicht nur einige gesehnt. Wenn du mal vollendet und verklärt, hinabgehst in die Totenräume und die Toten herausrufst, wenn du den Gefangenen sagst, komm heraus, wenn du die eisernen Türen zerschlägst und die Riegel von Eisen zerbrichst und holst die Gefesselten und nennst sie in den Namen Jesus und sein vollgültiges Erlösungswerk, was meinst du, was das gibt? Was das gibt, das kommt. Und das, was wir in den Totenreichen tun werden, auch in den Himmelswelten oben, denn die heiligen Engel, die wissen längst nicht das, was wir wissen. Nicht die Engelfürsten sind die Erstlinge, die zur Fülle gebracht werden. Nicht die Wallfischen unter den Geistern, die Arche und die Kosmosfürsten, nicht die, nicht der Raphael und der Gabriel und der Nathan und der Michael, wie sie alle heißen, diese sieben Engelfürsten, die nicht. Denn wir sind über diese Fürsten erhöht im Geiste, dem Körper nach sind wir schwach. Dem Körper nach sind wir alle Bruch, Sterbende, du und ich. Aber dem Geiste nach sind wir zur Fülle gebracht und kennen Jesus und kennen die Gedanken Gottes und wissen etwas von den großen Plänen Gottes. Und wir sind etwas von den Hochzielen der Vollendung in ihrer strahlenden Schönheit, sodass die letzten tiefsten 10 Züchte, die je ein Menschenherz erfüllt haben, den Durst nach Liebe und nach Freude und nach Seligkeit, der wird erfüllt. Die meisten Menschen sind unterdrückt und leben hier wie in einem dunklen Keller und stoßen sich fortwährend an und wissen nichts von dem süßen Lichte, das über ihnen leuchtet. Sind zurückgestoßen, eine Verachtung verleugnet den anderen. Sie kämpfen und tun sich weh gegenseitig. Wir leben in einem Tollhaus, aber einmal ist das vorbei. Einmal wird jede Sättigung geschenkt, die nötig ist für die Geisterwelten, für die Toten, für die Verlorenen, für die Verdammten, für die Menschen, für Israel, für die Nation, für all, bis alles verklärt ist, bis aus jedem großen Kohlenflöz, das noch da unten in der Erde ist, bis daraus Diamanten geworden sind. Denn Kohle ist chemisch gesprochen C, reiner Kohlenstoff. Das ist ein Diamant. Und man kann heute aus Kohlen Diamanten machen, aber diese künstlichen Diamanten, nicht zu unterscheiden von echten, die sind teurer als die echten Diamanten. Durch diese Prozesse, die sie durchlaufen müssen. Eine merkwürdige Welt. Ein wunderbarer Wald. Alles Leid wird Helligkeit. Wer von uns kann sagen, ich habe nie ein Leid gehabt? Niemand. Schon die kleinen Kinder. Was weinen die, wenn ihre Puppe kaputt ist? Oder wenn sie irgendwie ihr Spielzeug verloren haben? Was sind die Herrschüter, die weinen und schluchzen und können kaum getröstet werden? Das ist dem Kind genauso, wie wenn Deutschland zerrissen ist und Berlin gespalten ist, wie unter den Völkern oder unter den Erwachsenen. Alles das sind dieselben Prozesse, so wie die Völker unter sich sind. Russland und in Amerika, wie die kleinen Kinder, jeder will schneller fahren, jeder will zuerst dort oben sein. Ja, und dabei hat Gott gesagt, macht euch die Erde untertan, nicht die Himmel, nicht die Wasser, die Meere der, und die Böden der Meere, die nicht, sondern die Erde soll uns untertan machen. Da ist noch so viel zu tun auf dieser Erde, noch so viel Bruchwohnungen abzubrechen und schönere Häuser zu bauen. Ja, das haben wir auch zu tun. Stattdessen fuhrwerken sie da oben im Himmel rum. Hat Gott das erlaubt? Ja, von nun an soll ihnen alles gelingen, was sie zu tun ersinnen, sagt er in 1. Mose 10. Und deshalb lässt Gott das gelingen. Für die amerikanischen Kosmonauten haben viele gebetet. Und sicher haben auch in Russland heimlich, besonders die alten Mütterchen und Väterchen, gebetet für ihre Kosmonauten. Gar kein Zweifel, während es in der Schule verboten ist, wenn da ein Lehrer gebetet hätte, für die, zu dem lebendigen Gott, der wir herausgeschmissen wurden. Ich könnte euch Dinge erzählen, wahre Begebenheiten, Sie sind erschütternd, wie Gott von Zeit zu Zeit eingreift in die Gottlosigkeit. Wahre Begebenheiten. Ich habe eine Begebenheit von verschiedenen Seiten erzählen hören. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand von mir schon gehört, aber ich erzähle es noch einmal, damit ihr einen Begriff habt, wie ernst es Gott nimmt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Eine Lehrerin in der Ostzone, es ist schon etwa 15 Jahre her. Ja, so etwa. In der Ostzone, die hat gemerkt, die hat gefragt in der Klasse, 9-jährige Mädchen waren es, von wem wird noch gebetet bei euch? Wer von euren Eltern betet noch? Da hat sich eins gewählt und hat gesagt, wir. Ihr betet, ja, der Opa, die Oma, der Vater, die Mutter beten und wir Kinder beten auch. Was, ihr betet noch? Zu wem betet ihr? Also zum lieben Gott und zum lieben Heiland. Betet ihr? So, jetzt wollen wir mal sehen und beweisen, dass das Schwindel ist. Jetzt gehst du durch, das war so ein kleines Städtchen oder ein Dorf, jetzt gehst du durch die Stadt oder durch das Dorf und suchst den lieben Gott. Und dann kommst du wieder. Nächste Stunde bist du wieder da, in einer halben Stunde. Und das Kind, vor Angst, was wollte es machen, hat seinen Platz verlassen, ist hinaus und ist durch den Marktplatz gegangen, überall rum, und kam dann wieder. Hast du den lieben Gott gesehen? Nein. Seht ihr, Kinder? Das ist lauter Schwindel. Man hat sich Gott nicht gezeigt, wenn er wirklich lebt. Das ist ja Betrug. Glaubt doch sowas nicht. Das machen die Kapitalisten im Westen, damit sie die Arbeiter ausbeuten können. Sagen sie, es gäbe einen Gott, gibt gar keinen, der Schwindel, der Betrug. So, jetzt gehst du nochmal. Du kommst eine halbe Stunde wieder, aber genau gucken, ob du den lieben Gott siehst. Dass das Kind zitternd und bebend noch einmal weggegangen. Bist wiedergekommen, hast du gesehen? Nein. Und hat die ganze Klasse gelacht. Die Lehrerin sagt, ja, seht ihr, sagt sie, es gibt keinen Gott. Ihr seht das ja. Die war eine fanatische Gottesleugnerin. Auf einmal klopft an die Tür. Und da geht sie hin, macht die Tür auf, die Schultür, war niemand da. Jetzt sagt sie, habt ihr geklopft gehört? Ja, Fräulein, hat ihr geklopft. Denkt ihr, komisch. Hat den Gang hinuntergeguckt, die Treppe hinuntergeguckt, niemand gesehen. Nach wenigen Minuten. Diese Geschichte, die ich eben erzähle, ist beglaubigt, nicht wahr? Von Leuten aus der Ostzone. Nach wenigen Minuten klopft es wieder. Da sauft sie an die Tür, reißt die Tür auf, ist niemand da. Und da geht sie runter zu dem Pedell, zu dem Hausdiener. Der saß hinter einem großen Glasfenster, ganz unten, war ein großer Eingang, sonst keiner zu der Schule. Und da sagt sie, ist hier jemand reingegangen während der Stunde? Es ist doch verboten, dass man während der Stunde die Lehrkräfte spricht, das ist doch nur in den Pausen erlaubt. Nein, sagt er, es ist niemand reingegangen. Haben Sie immer hier gesessen? Ja, sagt er, ich habe hier gesessen und habe hier ein paar Papiere sortiert. Es ist niemand reingegangen. Verstehe ich nicht. Gehen Sie wieder auf. Nach kurzer Zeit klopft es wieder. Da saust sie an die Tür, reißt die Tür auf und fällt mit einem lauten Schrei zu Boden und ist tot. Da strömten dann die Kollegen und Kolleginnen nach diesem lauten Schrei heraus. Man hat nicht, niemals erfahren, hat die einen Teufel gesehen oder einen Dämon oder hat die den Herrn Jesus gesehen? Oder wen hat die gesehen? Weiß kein Mensch. Sie war tot und dann wurde natürlich in der Zeitung, hieß es dann, sie hat so viel gearbeitet und hat einen Herzschlag bekommen und war tot. Und die Kinder wurden dann verhört. Und die haben gesagt, ja, es hat geklopft zum dritten Mal und das ist Fräulein schnell an die Tür gesaust, weil sie gedacht hat, dass ein böses Kind sie ärgern will oder jemand und ist, hat laut geschrien, ist umgefallen und war tot. Haben die Kinder bezeugt, dass sie es gehört haben, haben es alle gehört, dass sie geklopft hat. So tritt Gott manches Mal. So tritt der Herr Jesus dann und wann einmal heraus und lässt einmal was durchblitzen von seiner mächtigen Gegenwart, von seiner heiligen Anwesenheit. Diese Geschichte ist wahr Aber sie hat sich nicht wiederholt. Gott lässt die Menschen warten, denn er verlangt Glauben und will nicht durch Gerichtswunder und so weiter Menschen mit Gewalt bekehren. Der Jesus hätte ja auch sichtbar erscheinen können, oder ein Erzengel, oder ein Dämon. Nein, wer erschienen ist, weiß man bis heute noch nicht. Sie war eben tot. Sie wurde dann begraben mit viel Lob. Sie hat sich tot gearbeitet. Und ihr Herz war sehr schwach. Ja, meine lieben Freunde, der Herr ist unter uns. Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns. Unsere Hände können ihn nicht fassen. Unsere Augen können ihn nicht sehen. Und doch ist er mitten unter uns und klopft auf. Aber nicht so mit dem Knöchel auf Holz. Er klopft an unser Herz. Er ruft, komm, die Zeit eilt. Ich bin so nah, ich komme bald. Gib mir dein Herz. Gib mir deine geheimen Sünden. Gib das Letzte los. Tu den geheimsten Tresor auf. Gib mir den letzten Schlüssel zu dem, was in deinem Herzen ist. Deine Lüge, deine Unreinheit, deine Diebstähle, dein böses Herz und deine böse Zunge, womit du dir und anderen so viel Not gemacht hast. Komm, gib dich mir ganz. So lockt der Herr, so will er uns haben. Nicht um uns dann zu zertreten mit seinem heiligen Fuß, wie man ein lästiges Insekt zertritt, so nicht, sondern dann erweist er Gnade. Da hat die Schrift ein Wort, das ist wunderbar. Das heißt Charizomai, das heißt von Liebe bewegt, sich zu dem Herrn niederzubeugen, der wie ein elender Dreckhaufe vor ihm liegt. Und er sagt, oh Gott, ich bin ein elender, sündiger, verlorener Mensch. Oh Gott, hilf mir, nimm dich meine Hand, verdirb mich nicht, ich sehe keine Rettung mehr, aus mir wird nichts, ich bin ein verlorener Mensch. Und wer so ruft, zu dem beugt sich Jesus hernieder. Voller Freude, ergreift ihn, hebt ihn an sein Herz, gibt ihm den Kuss der Liebe und trocknet seine Tränen. Und das heißt Charizomai, Gnade, Güte, Liebe, Freude erweisen. Das will Gott. Wenn du deshalb spürst, was damals die Schulkinder erlebt haben von dieser Lehrerin in der Ostzone, dass er an dein Herz klopft, jetzt, in diesen Minuten. Ich bin ja nicht gekommen zu evangelisieren, aber ich muss, ich muss. Und wenn es nur zwei oder drei wären, die heute Abend aufwachen und sagen, ja Herr, wenn es so ernst ist, wenn du so nahe bist, wenn die Zeit so eilt, und wenn die Ereignisse der Weltgeschichte so furchtbar demonstrieren, es geht jetzt zum Zerbruch auf irgendeine Weise. Herr, Herr, nimm mich an, nimm mich zu dir. Dann darfst du das erleben, dass er dich nimmt. Und dann wirst auch du erfüllt mit all dem Frieden, mit all den Freuden, mit all der Kraft, mit all den Trost, mit all den Seligkeiten, die ein Menschenherz überhaupt zu erfüllen vermag. Auf dass ihr völlig erfüllt seid, bis zum ganzen Pleroma Gottes. Die ganze Fülle Gottes will in dein Herz, will in dir wohnen, völlig dich bewohnen, heißt das Wort eigentlich, bewohnen. Also das wie einer, der ein Haus bewohnt. Alle Räume, ihr Lieben, ganzes Haus. Das ist bewohnen. Und das ist jetzt der Fall, heute, in diesem Augenblick. Aber ich will euch noch ein paar Gedanken sagen. Es gibt eine Fülle des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Es gibt eine Fülle der Zeiten, da die Zeit erfüllt wurde. Als es Zeit war, als das Sündenmaß der Menschen angewachsen war, dann sandte Gott seinen Sohn. Und vorher gab es erfüllte Gerichtszeiten. Noch vor 400 Jahren, sagt Gott, sollst du warten. Aber dann werde ich dich ausrotten lassen, hat Gott die Völker, die dort in dem Land Kanaan wohnten, die größten Sünden begangen hatte, den hat er noch mal 400 Jahre Zeit gegeben. Und dann hat er sie vernichtet. Meine Freunde, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Meine Freunde, wir müssen diese Botschaft der Fülle kennen. Denn die Botschaft der Fülle ist nicht nur eine Botschaft der Gerichtsfülle. Wie ist es auch? Gott wartet, bis das Maß voll ist. Und dann greift er zu. Bei der Lehrerin war es maßvoll.
nachdem sie zweimal das Kind in die Stadt geschickt hatte. Da war es maßvoll. Und dann hat er ihr irgendeine Erscheinung zuteil werden lassen. Das könnte der Herr gewesen sein mit der Dornenkrone. Könnte sein, ich weiß es nicht. Das könnte ein Dämon gewesen sein. Aber das ist eine Erfüllung der Gerichtszeit. Es gibt auch eine Erfüllung der Gnadenzeit. Die Gnade wird alles erfüllen. Wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Also, dass ich kein Gebiet seinem Einfluss mehr entziehe. Und da stehen wir als Gemeinde jetzt drin, die Gemeinde. Die Welt wartet auf die Gerichtsfülle. Sie muss erst ins Gericht. Aber die Gläubigen, die warten nicht aufs Gericht. Da ist kein Katagrima, das heißt kein Strafen, Verdammungsgericht für die, die in Christo Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Das gibt's nicht. Der Herr wartet aber, dass du dein Leben noch einmal durchforschst, Bruder und Schwester. Dass du auch die letzten Tiefen, was du noch verborgen hältst, den letzten Widerstand, der noch in dir ist, dass du den hergibst und dafür Vollmacht, Frieden, Freude, Kraft, Trost, neues Leben bekommst. Ja, das ist wahr. Das habe ich schon einige Male erlebt, dass ich dachte, jetzt ist Schluss. Ich möchte gehen, Herr. Ich kann nicht mehr. Und da hat mir Gott neue Freuden, neuen Segen gegeben. Und ich wurde jung wie ein Adler, der sich erhebt und erfüllt wird mit neuen Durchblicken, mit neuen Vollmachten. Und ich durfte wieder Menschen zu Jesus führen. Das ist wunderbar. Wunderbar. Es gibt also auch eine Fülle des Verständnisses. Es gibt eine Fülle des Dienstes. Erfülle deinen Dienst, lesen wir in der Schrift. Es gibt ein völliges Verständnis der Wege und Gedanken Gottes. Das gibt es auch. Und es gibt eine Befriedigung, eine völlige Befriedigung jeglicher Notdürften. Das heißt, es gibt keine Notdurft, die nicht einmal erfüllt wird. Das will ich euch vorlesen aus dem Brief der Freude. Welches ist das, der Brief der Freude? Jawohl, das ist der Philipperbrief. Philipperbrief 4, Kapitel 19. Von der Fülle der Notdurft oder von der Erfüllung, von der Befriedung. Ich gebe euch das mit heute Abend als einen Trost. Gott mehr als Millionen Mark oder Rubel oder Dollar oder was ihr gern hättet. Oder Franklin. Ja, Philipper 4, 19. Da heißt es in unserer Bibel, von der Fülle oder von dem Erfüllen jeglicher Notdurft. Das ist eine Verheißung. Mein Gott wird alle eure Notdurft erfüllen, vollmachen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Wir alle leiden irgendwo in unserem Leben Not. Der eine in der Ehe, der andere im Beruf, der dritte in der Kindererziehung, der vierte in seinem Leibesleben, Schmerzen, Nerven. Irgendwie sind wir alle angeschlagen. Hier ist keiner, der restlos glücklich ist in jeder Beziehung. Keiner. Auch nicht einer. Gibt es nicht. Gibt kein vollkommenes Glück auf Erden. Aber es gibt die Verheißung, dass alle eure Notdurft, alles, was ihr braucht, an Frieden, an Freude, an Glück, an Segen, an Wunder, dass euer Verlangen, das göttlich ist, zum Beispiel das Verlangen nach Macht. Jeder möchte eine Macht haben. Die Eltern möchten gerne eine Vollmacht über ihre Kinder oder über ihren Hund haben. Schau, du, komm her, hierher kommst du, ja, von wegen. Aber das ist berechtigt, denn der Mensch soll herrschen über die Tiere und über die Erde und über die Vögel des Himmels und über die Fische der Meere soll er herrschen. Und diese Herrschaft haben wir verloren. Der Urmensch hatte sie. Der konnte sich erheben über die Erde. Der konnte hinabgehen in die Tiefen des Meeres. 1000 Jahre lang. Der Urmensch vor seinem Fall. Adam. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. So interessant auch das ist. Wir wollen in die Zukunft schauen. Wir haben keine Vollmacht mehr. Die Eltern nicht über die Kinder. Die Kinder über die Eltern bis zu gewissem Grad, ja. Wir leben in einer bösen, verdrehten Welt. Ich weiß aus der Schule, ich will nicht aus der Schule plaudern, aber ich höre viel, 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 dass wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, wie heißt du? So ein sechsjähriger Kerl, der ein paar Tage in der Schule ist, sagt er, das geht dich gar nichts an. Das ist ein Freund. war nichts Besonderes. Ich könnte noch ganz andere Dinge erzählen. Grauenhafte, ekelhafte, widerwärtige Dinge könnte ich erzählen. Das will ich nicht. Will ich nicht aus der Schule plaudern. Nein. Aber ich will das sagen. Es gibt, jetzt höre, tu mal dein Herz weit auf. Es gibt keine Sehnsucht nach Reinheit, nach Frieden, Vergebung, Kraft, Glück, Heil, Sieg, Segen, Herrlichkeit, Glanz, Würde, Schönheit, Vollendung, kein Verlangen in einem Menschenherzen, in deinem oder in meinem oder in irgendeinem, bei irgendeinem Verbrecher oder bei irgendeinem unglücklichen König auf seinem Thron. Ja, und da möchtet ihr mit den Machthabern dieser Welt tauschen, mit Mao oder wie sie alle heißen. Möchtet ihr mit denen tauschen? Nö. Das sind arme Leute mit einem zitternden Herzen. Die haben Angst vor sich selber. Meine Freunde, es gibt kein Liebesverlangen. Es gibt kein Verlangen nach Schönheit und Treue und Glanz und Würde, das einmal nicht über die Maßen gestillt und erfüllt wird. Gott erfüllt nicht nur die Notdurft, wenn wir unsere Notdurft verrichten müssen. Das ist auch ein Geschenk Gottes, so können. Das ist auch ein Geschenk Gottes. Sondern über die Maßen, nach seiner Herrlichkeit, wird er jegliche Sehnsucht und Verlangen und Bitten und Begehren nach Unvergänglichkeit, nach dem, was droben ist, nach dem, was göttlich und schön und gut ist und wirklich restlos glücklich macht, ohne Reue, dass er nicht erfüllen wird. Gott wird alles erfüllen. Alle deine Sehnsüchte. Glaub das mal, weil es in der Bibel steht. Gott wird alle eure Notdurft erfüllen. Aber nicht so mit so Ach und Krach, mit Mühe und Not, sondern nach dem Maße seiner Doxa, seiner Herrlichkeit, seiner überströmenden Reichtümer. Das wird er tun. Glaub das einmal. Und dann fangt an, dafür zu danken. Und ihr werdet Wunder erleben. Das ist die Botschaft der Fülle. Und das letzte Wort, das ich jetzt noch sagen möchte, das finden wir in Epheser 1, 23 und 14. Das lese ich euch noch vor. Darüber will ich gar nichts sagen. Das sollt ihr fassen, wie es geschrieben steht. Also, Epheser 1, 23 und Epheser 4, Vers 10. Hört einmal gut zu. Da heißt es, Gott hat alles seinen Füßen unterworfen, dem Herrn Jesus, und ihn als Haupt über das All der Gemeinde gegeben, die sein Körper ist. Er ist das Haupt, wir sind der Körper. Und wir bilden das Haupt über das Weltall. Die Fülle, das Vollmaß dessen, der das All in allen Stücken in die Erfüllung und Vollendung hineinführt. So, das ist gar nichts zu erklären. Gott führt alles durch die, die jetzt glauben, die dann seine Werkzeuge sind, in die Vollendung, in die Fülle, in die Reinheit, in die Freude, in die Kraft, in das Glück, ohne Schmerzen, ohne Reue, ohne Sünde, ohne Tod hinein. Und das letzte Wort, was ich noch sagen will, das ist in Epheser 4, Vers 10. Das lautet folgendermaßen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umgetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch Betrügerei der Menschen und Verschlagenheit und listiger Sonnenirrtum, sondern der hinabgegangen ist in die untersten Teile der Erde, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist, über alle Himmel hinüber zu dem Zweck, dass er das gesamte All erfüllte, vollmache, stärke, tröste, beglücke, überströmend, befriedige mit sich selbst und mit seiner Herrlichkeit. Das will Gott. Das ist dein Ziel. Und wer dies Ziel gesehen, bleibt nicht am Wege stehen. Er flieht das Sündenspiel und eilt zum Ziel. Und das Ziel ist Jesus, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.